Letzten Sonntag hatten wir das Thema Fasten. Was sagt die Bibel dazu? Teil 1. Ich glaube schon, dass wir vieles Neues mitgenommen haben. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber als ich mich mit diesem Thema so intensiv beschäftigt habe, da habe ich gemerkt, Mann, das habe ich alles gar nicht gewusst. Vieles nicht. Und heute ist das Thema Fasten, was sagt die Bibel dazu, Teil 2 dran. Ich hatte euch beim letzten Mal dieses Buch empfohlen. Ich habe auch gesagt, dass ich nicht unbedingt alles teile mit dem Bruder, der das schreibt, aber es ist sehr, sehr viel gute Information drin. Und der erste Punkt, der ist gleich wichtig, nämlich Fasten kann bei der Heiligung helfen. In Psalm 69, Vers 11 steht, als meine Seele fastete und weinte, wurde ich deshalb beschimpft. Sieh mal, wenn wir in der Heiligung leben, müssen wir uns darauf einstellen, dass wir gehasst werden. Warum? Das ist ganz einfach. Wer in der Heiligung lebt, lebt im Licht. Und die Welt lebt in der Finsternis. Und das verträgt sich nicht. Und das fängt in deiner eigenen Familie an. Du bekehrst dich und das erste Problem bekommst du mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinen Verwandten und dann darüber hinaus. Also nur, wenn du ernst bist. Ja? Also wenn du keine echte Bekehrung erlebt hast und du lebst sie vorher, dann wird auch nichts passieren. Aber in dem Moment, wo du die Seiten wechselst und dein Leben unter einer neuen Herrschaft kommt, nämlich unter der Herrschaft Gottes, dann wird das Auswirkungen haben. Demut ist ein wesentlicher Bestandteil wahrer Heiligkeit. Ich glaube, das stimmt dir mir zu. Ja? Nur der, der demütig ist, der kann von dem Herrn auch Hilfe erfahren. Ein wesentlicher Grund des Gerichtes Gottes über Sodom bestand darin, dass Sodom durch eine übermäßige Fülle und Stolz verführt wurde. Ja? Im Alten Testament lesen wir im Propheten Hesekiel, Kapitel 16, 49, diesen Vers. Siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Hochmut, Speise in Fülle und sorglose Ruhe wurde ihr und ihren Töchtern zuteil, aber den Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das auch verstehen, ja, dass wir verstehen, warum Gott auch immer wieder Israel gewarnt hat. Vergisst es nicht, dass ihr auch mal Hunger gelitten habt, dass ihr in Schwierigkeiten wart und ich habe euch geholfen. Das Problem ist, dass wir oft in unserer Not zu dem Herrn kommen und sobald wir aus der Not herauskommen, lassen wir ihn stehen wie ein Feuerlöscher, den wir nur brauchen, wenn es brennt. Wenn du so ein Leben hast mit Gott, musst du dich nicht wundern, dass du nie die Fülle erlebst. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ein halber Christ ist ein ganzer Unfug. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Also, Fasten kann bei der Heiligung helfen. Wenn wir uns danach ausstrecken wollen, dann ist es oftmals sinnvoll, dass wir auch fasten. Und das lesen wir im Alten, im Neuen Testament, in der Kirchengeschichte immer wieder bei Menschen, die dem Herrn wirklich bewusst folgten und in besonderen Situationen waren. Die haben immer wieder auch gefastet. Und ich habe euch ja beim letzten Mal erklärt, dass es unterschiedliches Fasten gibt. Und Gott selbst warnte Israel immer genau vor diesen Sünden. Im 5. Buch Mose, Kapitel 8, die Verse 3, 10 bis 14, da steht unter anderem, und er demütigte dich und ließ dich hungern. Es ist interessant, dass die Bibel das so in Verbindung bringt, dass Gott Hunger schickt, um das Volk zu demütigen. Es kann in deinem Leben so sein, dass Gott dich in Krisen reinbringt, um dich zu demütigen. Wir Menschen neigen dazu, wenn es uns gut geht, vergessen wir ihn. Wir fangen oft erst dann wieder an, richtig mit dem Herrn zu leben, wenn wir in Not kommen. Und deswegen schreibt das der Herr hier. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sondern dass deine Gebote, deine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und darin wohnst, und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, aus dem Haus der Knechtschaft. Und deswegen ist es so wichtig, Gott muss das Volk daran erinnern. Man könnte ja sagen, ja, wenn jemand einmal mit Jesus jetzt gescheckt hat, dass es mit ihm viel besser ist, dem brauchst du doch nicht mehr erklären, dass er da weggeht. Doch, das ist ja unser Problem. Der Herr hilft uns, wir erleben Segnungen und trotzdem lassen wir ihn stehen. Ja, Jesus ist das wahre Leben, ist das einzige Leben, ist der einzige Weg zum Vater. Er gibt Leben in Fülle, alles richtig. Wir haben das auch schon geschmeckt und dann kommen wir in unserem Leben in Situationen und lassen wir ihn einfach stehen. Und dann gehen wir wieder zurück zu unseren alten Trickkisten. Früher hat man die Probleme mit Alkohol gelöst oder mit anderen Dingen, ja, und jetzt löst man das nicht wieder in der alten Trickkiste. Obwohl wir davor erfahren haben, dass es nichts bringt, deswegen sind wir ja zu Jesus gekommen und trotzdem machen wir es. So ist der Mensch, so bist du. Wenn du das noch glaubst, dass du nicht so bist, kennst du dich nicht. Und deswegen muss Gott warnen, immer wieder warnen. Und es ist so wichtig, dass wenn es uns gut geht, dass wir das tun, dass wir den Herrn loben. Wir haben das eben von unserer Schwester gehört. Wie oft hört Gott dein Lob? War selten? Ich sage dir eins, wenn du ein undankbarer Mensch bist, sage nicht, dass du eine enge Beziehung zu Gott hast. Das passt nicht. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der klar mit Jesus lebt, der ein brennendes Herz für Jesus hat, der nicht dankbar ist. Das gehört zusammen. Noch ein wichtiger Punkt. Es war auch ein Zeichen der Buße. In 1. Samuel 7, 6, da steht, sie kamen alle, schöpften Wasser und gossen es vor Jahwe aus. An diesem Tag fasteten sie auch und bekannten, wir haben uns an Jahwe versündigt. In Mizpah schlichtete Samuel durch die Streitfälle der Israeliten. Wir haben uns an Jahwe versündigt. Und sie fasteten. Es ist ein Zeichen auch der Buße, wenn man fastet, dass man sich Zeit nimmt für den Herrn, dass man etwas entbehrt. Ja. Und das war nochmal den Ernst der Lage sozusagen zu demonstrieren. Und dann gibt es noch eine Bibelstelle, nämlich die sagt, dass Gott auch das Herz sieht. In Hesekiel 9,4 steht, und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute. Sie seufzen und jammern über all ihre Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Gott sieht das Herz. Sieht er das bei dir auch? Ist es auch bei dir so, dass es ein Zeichen der Buße ist? Dass du manchmal nicht schlafen kannst, wenn du die Sünde siehst in deinem Leben oder die Sünden im Leben der Gemeinde oder auf dieser Welt? Hast du das überhaupt? Das ist auch eine gute Frage. Hast du überhaupt schon mal darüber getrauert, dass so wenig Menschen in deiner Familie vielleicht sich bekehrt haben? Lässt es sich abends einfach ganz entspannt schlafen, obwohl du weißt, oh, in meiner Familie sind noch so viel draußen. Wenn Jesus jetzt kommen würde, würden sie nicht mitgehen. Oder in deiner Nachbarschaft oder wo auch immer. Es ist so ganz wichtig, dass wir daran denken. Fasten kann eine Gebetserhörung bewirken. In Esra Kapitel 8, 23 steht, so fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott und er erhörte uns. Hier war das Fasten mit dem Gebet, mit der Hingabe dabei und Gott erhörte sie. Er hat gesehen, die meinen das ernst. Sieh mal, Glaubensleben ist ja auch kein Spaziergang. Was kostet dir der Glaube? Ja, vielleicht sagst du, auch für mich ist es schon schwierig, hier mich aufzumachen, sonntags in den Gottesdienst zu kommen. Ja, es gibt Brüder und Schwestern, die sind jetzt in anderen Ländern und die gehen durch irgendwelche Wälder bei minus 5 Grad, 3 Stunden, um Gottes Wort zu hören. Müssen dabei rechnen, dass hinter jedem Baum jemand steht und sie erschießt. Jetzt frage ich dich nochmal, ist es schwierig, hier zum Gottesdienst zu kommen? Wenn du jetzt noch sagst, ja, dann schäm dich. Ja. Wir sollten eigentlich Sonntag früh schon aufstehen und vor lauter Freude Hüpfsprünge machen, dass wir zum Gottesdienst dürfen, oder? Wisst ihr, es gibt jetzt, wo wir hier alle schön gemütlich sitzen irgendwo in muslimischen Ländern oder auch in russischen Gefängnissen Menschen. Die sind da nicht drin, weil sie jemanden auf die Schnauze gehauen haben oder irgendwas weggenommen haben. Nein, die sind da drin, weil sie Jesus lieben. Das ist der einzige Grund. Und die sitzen dort im Kerker bei Minusgraden. Ihre Familie ist zu Hause. Die haben keine Bibel, die haben keinen Bruder, die haben kein Liederbuch, nichts. Die sitzen alleine, elendig, zusammengeschlagen in der Zelle. Weißt du, was für ein Vorrecht du hast hier? Einen wunderbaren Lobpreis hören zu dürfen, Lieder mitzusingen. Auch wenn es hier drin ein bisschen kühler ist, ja, wir haben hier die Heizkörper da an. Trotz alledem dürfen wir doch dem Herrn danken, oder? Fasten kann eine Gebetserhörung bewirken. In Joel, da steht auch etwas Wichtiges. In Joel Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Doch auch jetzt noch gilt, was Jahwe sagt. Kehrt mit ganzem Herzen zu mir um. mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Ja, kehrt um zu Jahwe, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, voller Güte und Geduld. Das Unheil schmerzt ihn doch selbst. Wer weiß, vielleicht tut es ihm auch diesmal leid. Und er kehrt um und lässt euch Segen zurück, sodass ihr Jahwe, eurem Gott, wieder Speis und Trankopfer bringt. Sieh mal, wann hast du das letzte Mal gefastet? Mit Weinen und Klagen. Wann hast du das letzte Mal dein Herz zerrissen? Was bedeutet denn das? Was bedeutet das? Dass wir jetzt hingehen und das, unser Herz auseinanderreißen? Ich hoffe, dass das was nicht machst, ja. Sondern dass wir uns schämen für unsere Lauheit, für unsere Trägheit, dass wir den Herrn Jesus oft so viel Schande machen, weil wir unseren eigenen Kopf durch die Wand jagen. Wann hast du das letzte Mal getrauert, dass der Herr Jesus nicht so die Ehre bekommt? Dass wir manchmal so feige sind vor Menschen. Ja, hier in der Stunde können wir sagen, der Herr lebt. Und draußen, wenn unsere Kumpels dann kommen, na, Digga, alles klar und so. Wo warst du denn heute? Ich war irgendwo. Wo warst du denn? Ich war woanders bei meiner Familie. Aber wo denn? Ja, irgendwo da in Ostdorf. Er sagt, dass du in der Kirche warst oder hast du Angst? Ja. Das ist so wichtig, dass uns das bewusst wird. Hier in Joel auch dieses Fasten, das Weinen und Klagen. Und Gott sagt, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Es geht Gott immer um das Innerliche. Wir können hier sitzen, ganz heilig. Machen Gesicht wie der heilige St. Josef und Co. Ja, und innerlich brodeln wir. Ja. Wir Christen haben eins richtig gut drauf, Maskenbildner. Ja. Also da brauchen wir keine Ausbildung, das haben wir drauf einfach. Ne. Wir können auch immer wieder gut reagieren. Ja. Wir können 3 Sekunden vorher noch unsere Frau beschimpfen und 3 Sekunden später ist am Telefon gläubiger Bruder und wir sprechen wie Petrus und Mose zusammen. Das ist so. Der Mensch, der betet und fastet, möchte Gott damit seine Ernsthaftigkeit zeigen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. In Richter Kapitel 20, die Verse 26 bis 28 steht, da zogen die Männer Israels wieder ab und gingen nach Bethel hinauf. Dort saßen sie klagend vor Jahwe. Sie fasteten jenen Tag bis zum Abend und brachten Jahwe dann Brand- und Freudenopfer. Dann befragten sie Jahwe, denn die Bundeslade Jahwes war damals gerade dort und Pinhas ben Alessir, der Enkel Aarons, diente als Priester. Sie fragten, sollen wir noch einmal gegen unsere Brüder in den Kampf ziehen, gegen die Männer aus Benjamin oder sollen wir es aufgeben? Da sagte Jahwe, ja, zieht hin, morgen gebe ich sie in eure Hand. Da ist eine ganz schlimme Sache passiert, war Bruderkrieg, die Benjamiter haben sich ganz schrecklich verhalten, haben da Leute abgeschlachtet und Gott hat gesagt, ihr müsst das richten. Das haben die auch gemacht, 2-mal und haben einen auf den Kopf gekriegt. Und könnt die Bibelstelle lesen, Richter 20. Und erst als sie fasteten, da kam die Wende. Ist auch interessant. Davor, sie haben gebetet, sie haben gemacht, aber kein Sieg. Und dann steht in diesen beiden Versen der Schlüssel. Sie fasteten an jedem Tag bis zum Abend. Und dann sagte Gott, jetzt gebe ich den Sieg. Ist interessant. Beim 3. Mal, als Israel fastete, kam es dann zu diesem Sieg. Ja. Nichts gegessen, nichts getrunken. Die haben dort wirklich vor dem Herrn gelegen. Ja. Ein 3. wichtiger Punkt ist, Fasten kann Gottes Gericht aufhalten. Wir lesen in Jona Kapitel 3, Vers 5 und 10, da glaubten die Menschen von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und legten Trauergewänder an, ihre Größten wie ihre Kleinsten. Und Gott sah, was sie taten, dass sie zurückgekehrt waren von ihrem bösen Weg. Und Gott tat das Unheil leid, das über sie zu bringen, es angekündigt hatte, und er führte es nicht aus. Es war sicherlich nicht nur das Fasten, sondern auch das Umkehren vom bösen Weg, das Gottes Gericht auffiel, aber das Fasten wird hier klar benannt. Das ist interessant, dass die Leute in Ninive, die ja nicht bekannt waren, dass sie Jahwe nachfolgten, dass die das verstanden haben. Und Gott hat gesagt, ich werde euch richten. Und was würden wir jetzt machen? Ja, wenn Gott das sagt, dann macht das. Also das hat keinen Zweck, oder? Aber diese Leute haben etwas gehabt, die haben gedacht, ja, vielleicht ändert Gott seine Meinung. Und das hat er wirklich hier getan. Aber es ist so, das möchte ich hier, könnt ihr das sehen da oben? Da es dem Herrn gereute, ist im hebräischen Denken so zu verstehen, Gott änderte seine Handlungsweise, nachdem sich Nachdem sich die Voraussetzung geändert hat, müsste da stehen. Ansonsten muss Gott nie etwas bereuen. Das war jetzt nicht Gott, der jetzt irgendwie einen Fehler gemacht hat, gesagt, gut, ich bin jetzt nicht mehr allwissend, ich habe deinen Fehler, so hätte ich nicht gedacht, dass die umkehren. Nein, Gott hat das angekündigt. Aber Gott war bereit auch zu sagen, wenn die sich ändern, dann kann ich das auch zurücknehmen. Das ist Abrahams sein Denken übrigens, als er über Sodom und Gomorra betete. Sodom und Gomorra hat platt gemacht. Das war eine fest beschlossene Sache. Und er sagt, 50, 45, 40, 35, 30 Tage. Bis auf 10 handelt er Gott fast runter. Und Gott sagt, ja, wenn 10 da sind, kannst du auch machen. Ich glaube, dass Gott ein großes Herz für uns hat, wenn wir für Menschen ringen. Sieht er dich dabei? Ringst du auch für Menschen? Hier fasteten die Menschen. Ninive. In 4. Mose 23, 19, da steht, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Also das ist klar von der Bibel. Ja? Das steht in der Tora und trotzdem hat er hier etwas geändert, weil die Menschen darauf eingegangen sind. Ich glaube, das macht Gott oft in deinem und meinem Leben genauso. Ich glaube, dass manchmal Gott etwas ganz anderes mit uns vorhat und dann entweder gehen wir eigenen Wege, dann muss er plant einen anderen Weg, oder aber wir tun Buße und er wollte uns eigentlich die Ohren lang ziehen und sagt, na, ich mach's jetzt heute mal nicht. Das machst du doch auch, oder? Mit deinen Kindern sagst du, wenn der mir jetzt nach Hause kommt, ja? Und dann beruhigst du dich so ein bisschen, obwohl nicht das Beispiel hinkt, weil Gott nicht sich ehrt, ja? Aber in unserem Leben ist das doch auch so. Und dann plötzlich entschuldigt sich jemand, es tut mir leid. Diese Worte, ehrlich gemeint, was können die bewirken? Die sind die stärkste Waffe, oder? Wenn ein Mensch zu dir kommt und sagt, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe, dass ich dir wehgetan habe. Und das ehrlich, vielleicht sogar unter Tränen. Ja? Das ist eine ganz starke Waffe, sich zu demütigen. Ja, hier steht noch eine Bibelstelle in 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 16 und 22. Und David suchte Gott um des Jungen willen. Und David fastete lange. Und wenn er hineinkam, lag er die Nacht über auf der Erde. Da sagte er, als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich mir sagte, wer weiß, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein und das Kind bleibt am Leben. So hat David auch gedacht. Alle biblischen Männer haben so gedacht. David hat schwer gesündigt. Er hat das später bereut. Aber wisst ihr, mit der Sünde ist das auch, wenn der Herr uns vergibt, tragen wir manchmal noch die Lasten davon, oder? Ein Alkoholiker, der 50 Jahre jeden Tag 3 Flaschen Schnaps trinkt, den vergibt der Herr. Aber seine Leber, die wird wahrscheinlich irgendwann durch Zirrhose zerfressen sein. Wir müssen oft die Folgen der Sünden tragen. Das nimmt Gott nicht immer alles weg. Gott vergibt uns alles sofort. Aber manchmal müssen wir auch an unseren Folgen der Sünde leiden. Manchmal kann er das auch wegnehmen, aber das macht er oft nicht. Und dann ist so wichtig, dass wir in Joel, diese Stelle, die habe ich euch schon eben vorgelesen, dass dieses Fasten dort ist, ja, wer weiß, vielleicht dreht der Herr den Spieß um. Glaubst du daran, dass Gott den Spieß umdrehen kann? Vielleicht ist das ein Grund, warum wir nicht so oft beten. Wir sagen immer, das Gebet ist das Wichtigste und das Größte. Und die wenigste Zeit verbringen wir im Gebet. Komisch, ne? Oder? Sagen wir, das Gebet, das ohne Gebet läuft gar nichts. Und wir haben kein Problem, vom Fernseher zu sein, umzuschalten, 3-4 Stunden. Aber wir können nicht 20 Minuten konzentriert beten. Ist das Gebet wirklich für uns das Wichtigste? Ist es nicht so in unserem Leben, alles, was mir wichtig ist, dafür nehme ich mir Zeit? Sag nicht, du hast keine Zeit, du lügst dich selbst in die Tasche. Du hast für alles Zeit, was du liebst. Du kannst auch jetzt sagen, ich habe keine Zeit. Bruder, wirklich, ich würde es gerne mit dir bitten, ich habe keine Zeit. Stimmt nicht. Wenn dein Kind jetzt im Krankenhaus kommen würde, hast du Zeit. Du würdest alles, oder du hast dein Kind nicht lieb. Das natürlich, das unterstelle ich dir dann vielleicht zu gut. Also es sei denn, dein Kind ist ja gleichgültig und du sagst, du kannst ruhig im Krankenhaus sein, das geht schon um Leben und Tod, aber ich habe jetzt keine Zeit. Merkst du, alles, was dir wichtig ist, ist in deiner Prioritätenliste an letzter Stelle. Ach so, an erster Stelle, genau. Ja, das ist so. Überprüf mal deine Prioritätenliste. Ist ganz wichtig. Fasten kann bei der Befreiung von Dämonen helfen. In Markus 9, 29, da steht, und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Und das haben wir in der Kirchengeschichte schon oft erlebt auch. Ja? Dass man so, wenn Leute so ganz in Besessenheitszuständen waren, dass man dann wirklich gesagt hat, komm, lass uns jetzt mal fasten. Ich habe das auch schon erlebt. Ich durfte mit Menschen beten, das waren Satanisten, die haben sich bekehrt. Ich durfte mit einem Satanisten auf den Knien gehen und der hat Jesus um Vergebung gebeten. Aber davor war die Hölle los in seiner Wohnung, das sage ich euch. Ich durfte dort mit einem Bruder zusammen sein und er wurde auch frei. Und ich habe das oft in meinem Leben. Ich wurde oft zu Menschen schon gerufen, die haben das 6. und 7. Buch Mose, satanische Bücher gelesen, ja, und andere Zaubereien gemacht. Und dann merkt man, das kostet viel Kraft. Ja. Und dann merkt man, dass auch die unsichtbare Welt sich da besonders aufmacht. Und da brauchen wir volle Konzentration, viel Gebet und Hingabe zum Herrn. Und da ist es manchmal wirklich auch so gewesen, dass wir gefastet haben. Dass sie gesagt haben, wir haben am Samstag diesen Dienst bei dieser Person und wir werden am Freitag alle uns fasten und auch am Samstag. Ja, haben wir denn bestimmte Speisen? Es gibt ja unterschiedliches Fasten, habe ich euch ja erklärt. Ja, ja, so ist es manchmal, dass man durch Fastenzeit dann auch die besondere Zeit fürs Gebet hat. Das ist mir auch immer wichtig, dass wir nicht nur einfach fasten und gucken den ganzen Tag den Fernsehen, sondern dass wir die Zeit gut verbringen. Die Zeit, die du dir sonst nimmst, um zu kochen, das alles herzurichten, vielleicht ein Mittagessen. Ich bin jetzt keine Hausfrau, ich esse gerne, aber ich kann leider nicht kochen. Aber ich weiß, das dauert eine Zeit. Einkaufen und das fertig machen und dann essen und aufräumen. Und diese ganze Zeit, die könntest du zum Beispiel mal sagen, ich verzichte jetzt am Freitag auf das Mittagessen. Es ist dieses Teilfasten, was die Bibel auch lehrt. Und dafür widme ich mich jetzt ganz entschieden auf dieses Gebet hin. Und das wird dein Leben verändern. Noch etwas Wichtiges. Man kann Erkenntnisse durch das Fasten bekommen. In Daniel Kapitel 9, die Verse 3, 21 und 22 steht, aus diesem Grund wandte ich mich im Gebet an Gott, meinen Herrn, fastete und legte Trauerkleider an, um meine Bitten vor ihm zu bringen. Während ich noch betete, kam plötzlich zur Zeit des Abendopfers Gabriel zu mir geflogen, den ich in meiner ersten Vision bereits gesehen hatte. Er wollte mir Einblick verschaffen und sagte, Daniel, ich bin jetzt gekommen, um dir den Sinn des Ganzen zu erklären. Der hatte dort eine Offenbarung, ja, und Gott hat ihm das erklärt. Und Gabriel hat er kurz mal geschickt, ja. Und hier sehen wir etwas, dass hier, als Daniel fastete und betete, auch etwas zu tun hatte, dass er plötzlich auch dann vom Herrn Erkenntnis bekommt. Und ich glaube, dass Gottes Erkenntnis bekommt man nicht in Vorbeifluten, ja. Also sieh mal, wenn du einen Menschen gut kennenlernen willst, dann brauchst du was? Viel Zeit mit ihm, oder? Also du kannst ja nicht sagen, den kenne ich gut und redest alle 10 Jahre mal 5 Minuten mit ihm. Sondern du kannst am meisten etwas sagen über Menschen, mit denen du viel zusammen bist. Und das ist bei dir so. Wem offenbarst du dein Herz? Menschen, die du mal eine Sekunde siehst oder? Nein, ne? Also eigentlich offenbarst du doch Menschen dein Herz, die du lange kennst, die mit dir im wahrsten Sinne des Wortes durch dick und dünn gehen. Freunde, die man so selten im Leben findet. Jetzt sagt nicht, ach, das stimmt nicht. Freunde findet man ganz wenig, auch eine Freundin, also ihr als Frauen, ja? Mein Vater hat damals zu mir gesagt, mein Junge, am Ende deines Lebens, wenn du die Hand voll hast, bist du so gesegnet vom Herrn. Und ich habe gedacht, was erzählst du da? Also, ich habe hunderte von Freunden. Nein, ich habe die Hand noch nicht voll und ich kenne sehr viele Menschen und bin mit sehr vielen Menschen zusammen gewesen. Ich spreche von wahren Freunden, ich spreche nicht von Blutsaugern, die gibt es viele, die dich nur um etwas fragen. Es gibt Menschen, wenn das Telefon, du siehst schon die Nummer und du weißt, Geld leihen, Krankenhaus fahren, irgendwas. Hallo? Hallo, mein Freund, wie geht's dir? Ich musste gerade an dich denken, ich habe dich so vermisst. Ich denke schon, komm auf den Punkt, wo soll ich dir helfen? Ja, kennt ihr das? Das sind keine Freunde. Für die sind wir da, aber es sind keine Freunde. Wisst ihr, Freunde sind Menschen, die den ganzen Chaos deines Lebens kennen und auch dich kennen in deinem Chaotenzustand und dich dennoch lieben. Und die dich so annehmen, wie du bist und die bei dir bleiben, wenn es dunkel wird. Und diese Menschen, die findest du ganz selten. Und wenn du so einen gefunden hast oder so eine gefunden hast, dann dank Gott, wertschätze es und pflege die Freundschaft. Ja? Also hier hat der Daniel durch das Fasten auch etwas mitbekommen. Eine gewaltige Erkenntnis im Alten Testament. Dann Gläubige im Alten und im Neuen Testament, die fasteten im geistlichen Kampf. Den haben wir ja nicht, oder? Du bist doch jetzt Christ geworden, das ist doch jetzt alles gut, oder? Manche sagen, komm zu Jesus und alles wird gut, du wirst nie mehr Probleme haben. Sie sagen, was ist denn das für ein Evangelium? Von der Schrift muss das heißen, komm zu Jesus und du hast Probleme ohne Ende. Wie bitte? Ja, das ist so. Und du hast Gegenwind, es gibt Krieg in deiner eigenen Familie. Willkommen im Club der Christen. Ja, aber ich dachte, ich will doch zum Frieden, den kriegst du, den tiefen Frieden, aber es bedeutet nicht äußerlich. Und von dem Tag deiner Bekehrung hasst dich der Teufel, davor bist du sein Freund, der lässt dich in Ruhe. Manche sagen, ich weiß nicht, was die mit dem Teufel haben. Ich spüre doch nichts, denn du bist ja auch sein Eigentum, deswegen lässt er dich auch in Ruhe. Aber wenn du deine Seiten wechselst, wenn du sagst, ich will nicht mehr auf den Teufel hören und ich will nicht mehr meinen eigenen Kopf durch die Wand jagen, sondern ich will jetzt mit Jesus leben, dann wünsche ich dir viel Spaß. Das ist ein gefährliches Gebet. Es ist ein wichtiges Gebet, aber ein gefährliches. Herr Jesus, ich will dir ähnlich werden. Oh, dann sagt der Herr, da muss ich anfangen. Mit was? Mit Abkloppen. Du siehst momentan nicht aus wie ich. Und dann kloppt der Herr. Weg, 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 weg. Alles muss weg, ja. Weil unser altes Wesen, an dem ist nichts gelegen. Ja? Also, jemand hat mich mal gefragt, was muss ich denn tun? Wer kommt in den Himmel, in der Hölle? Was muss ich denn da tun? Ich sage, du musst gar nichts tun. Um die Hölle zu kommen, musst du nichts tun. Du musst so bleiben, wie du bist. Dann passt du, bist du genau, passt genau. Da passen wir alle rein. Von Geburt auf an passen wir alle da rein. Aber im Himmel werden wir durch Jesus passend gemacht. Und das ist ein Prozess, der ist nicht einfach. Manchmal denke ich mir, Herr, es langt. Jetzt langt es wirklich mit deinen Schleifen und mit Noten und Schwierigkeiten. Jetzt langt es. Ich kann es nicht mehr hören. Kennt ihr das? Nein, ihr nicht. Ihr habt alles schon im Griff. Gläubige im Alten Testament. Daniel Kapitel 10, Vers 2 und 3. Da steht, in jenen Tagen trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Warum? Während dieser Zeit aß ich keine leckeren Speisen und verzichtete auf den Genuss von Fleisch und Wein. Ich verwendete auch keine Salböle während dieser Wochen. Und wir wissen, wenn wir das sehen, es war ein geistlicher Kampf. Und dieser geistliche Kampf, der hat ihn dazu bewogen, in diesem Fasten zu sein. In 2. Korinther Kapitel 11, Vers 27, da sagt Paulus, er war in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und in Blöße. Oftmals in Fasten. Das heißt, Paulus war jemand, der hat oft gefastet. Wieso hat Paulus oft gefastet? Wer hat den Epheserbrief geschrieben? Paulus. In Kapitel 6 geht es um was? Die Waffenrüstung Gottes. Da geht es um den geistlichen Kampf. Wenn einer Ahnung hat vom geistlichen Kampf, dann Paulus. Und deswegen hat er viel gefastet. Ja? Manchmal geht uns das auch so, oder? Kennt ihr das? Nein, du nicht, ne? Du bist immer auf der Sonnenseite des Lebens. Es gibt ja manche Christen, wenn du mit denen sprichst, denen geht es nur gut. Ne? Die haben die Niederlagen, kennen die gar nicht. Die haben immer einen frommen Spruch drauf. Ich habe festgestellt, dass diese frommen Schnacker, das sind die, sobald die eine kleine Erkältung haben, jaulen sie wie die Wölfe. Aber wenn ein junges Ehepaar ein kleines Baby verliert, ja, dann sagen sie, der Herz geben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Ich sage, schöner, frommer Spruch, du Heuchler. Aber weißt du, du jaulst schon, wenn du eine kleine Grippe hast und du hast Angst, ins Krankenhaus zu gehen für 2 Tage. Halt doch dein dummes Gesappel, halt doch einfach deinen dummen Mund, ja? Wisst ihr, was manche Christen angestellt haben in Notsituationen, kann ich mich nicht mehr wundern, warum Menschen sagen, lass mich zufrieden mit diesen frommen Christen, diese Klugscheiße, ja? Vielleicht bist du auch so einer, der alles immer mit Bibelsprüchen zitiert. Ja? Wisst ihr, wir haben eins versäumt in der Gemeinde Jesu. Wir weinen nicht mehr mit den Weinenden, sondern wir bringen fromme Sprüche bei den Weinenden. Das sollten wir mal ganz schnell ablegen. Ja? Von oben herab Leute abzukanzeln. Lieber Bruder, liebe Schwester, vielleicht bist du momentan in so einem Kampf. Halte aus. Halte aus. Hilfe naht. Noch ein wichtiger Punkt. Fasten dient zur Disziplin. Im 1. Korinther 9, Vers 27, da steht, mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Fasten erfordert schon was. Ne? Man sagt zum Beispiel, Es gibt ja unterschiedliches Fasten, zum Beispiel ein Fasten, wo man vielleicht nur auf diese Leckereien aufhört und dann plötzlich, genau auf mein Beispiel, am Freitag sagst du, ich faste und plötzlich kommt dein Bruder mit einer Torte rein und sagt, also Christian, ich sagte, ich habe hier eine Marzipan-Torte gekauft. Und dann ist das Fasten oft zu schwer, ja? Ich habe das in meinem Leben oft so gesagt, wo ich gesagt habe, an diesem Tag möchte ich das und das bestimmt nicht essen. Und genau an diesem Tag, kamen dann Leute, wollen wir was essen gehen und so. Ich sage, nein, Jesus, ich bitte dich. Ja, ist gar nicht so einfach, dann standhaft zu bleiben. Ja. Aber es ist auch wichtig, dass wir durch den Heiligen Geist auch Sieg über unser Leben haben. Ja. Und wenn du da vielleicht Probleme hast, darfst du auch zum Herrn Jesus kommen. Und das sagen, Herr, ich habe hier ein Problem in meinem Leben. Hilf mir bitte. Römer 13, Vers 14. Lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen und hätschelt nicht eure alten selbstsüchtigen Natur, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Ja? Wir sollen auch da, das können wir von Sportlern lernen. Ja? Das habe ich auch immer bewundert und das bewundere ich immer wieder auch bei Sportlern. Ich habe das früher auch bei meinem Sohn, als er noch richtig voll aktiv mit war, das habe ich immer bewundert. Ja? 5-6 Mal die Woche Training, ja? Total eisern, auf den Gramm genau, ja? Das Gewicht halten als Kampfsportler, wenn die Boxer oder woanders war, ja? Oder Fußballer, die trainieren auf den Tag genau hin. Ja? Das fasziniert mich. Welch eine Disziplin. Andere gehen schwimmen, sie drehen noch eine Ehrenrunde. Ja? Andere gehen irgendwo dahin Party machen und sie gehen früh ins Bett, weil am nächsten Tag wieder 3-4 Einheiten sind. Ja? Finde ich bewundernswert, ziehe ich meinen Hut, wo ich sage, wow. Und dann denke ich mir manchmal, Leute, das ist gut, was ihr da macht, aber das vergeht ja alles. Selbst wenn du Weltmeister wirst, den Gürtel, den du da gewinnst, den fressen eines Tages die Motten. Den nimmst du nicht mit. Und da habe ich mir so gedacht, wenn so eine Disziplin im Geistlichen mal wäre, das wäre doch was, oder? Wenn wir so wie manche Spitzensportler, wenn wir so geistig diszipliniert wären. Wow. Ja? Wir haben ja manchmal Schwierigkeiten, den Bibelleseplan einzuhalten. Kennt ihr so einen Bibelleseplan? Ja, da ist so für jeden Tag einen bestimmten Abschnitt im Alten und Neuen Testament. Das machst du ein Jahr lang, bist du ein Jahr durch die ganze Bibel. Du müsstest so am Tag Pi mal Daumen um die 25 Minuten, 20 Minuten lesen, wenn du einigermaßen gut lesen kannst. Du musst jetzt kein guter Leser sein. Um die 20 Minuten jeden Tag bist du im einen Jahr durch die ganze Bibel. Und selbst das fällt uns schwer, ja? Dann sagen wir, oh, heute fühle ich mich, morgen mache ich dir das Doppelte. Und irgendwann merken wir, jetzt muss ich das Dreifache, das Vierfache, das Fünffache. Und irgendwann kommst du nicht mehr hinterher. Nächstes Jahr, das wird mein Jahr. Da lesen sie dann durch. Ja, kennt ihr bestimmt alle. Und dann noch eine Bibelstelle, die wichtig ist, nämlich 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört, denn ihr seid für ein Lösegeld erkauft worden? Macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Du hast auch nur einen Körper, deswegen sollten wir irgendwann auch darauf achten, wie wir essen, was wir essen, ja? Das ist, ich will jetzt hier keine Weight Watchers-Werbung machen oder Diät-Werbung, ja. Wir müssen auch nicht alle rumlaufen wie Adonis oder so, das meine ich damit nicht. Aber wir sollten schon so ein bisschen darauf achten, ja. Also wenn ich starker Diabetiker bin, vielleicht sollte ich dann nicht jeden Tag 2 Marzipanstücke essen oder so, ja. Also ihr wisst, was ich meine, dass wir so ein bisschen auch darauf achten, ja, weil wir haben nur dieses eine Leben und das ist wichtig. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Dass wir immer wieder Jesus am Kreuz im Fokus haben. Dass wir sagen, Herr, wie diszipliniert bist du gewesen? Du hast die Macht gehabt. Das ist der Unterschied zwischen uns. Wir sind ohnmächtig, nicht Jesus. Jesus war nicht ohnmächtig, außer am Kreuz, wo er freiwillig zur Sünde geworden ist. Aber ansonsten war Jesus wie Gott allmächtig. Er hätte zu jeder Zeit, er sagt von sich aus im Johannesevangelium, niemand kann das Leben von mir nehmen, ich gebe es selbst. Jesus, der hätte nie sterben können. Das muss dir mal bewusst werden. Ja? Der hätte heute noch gelebt, der hätte noch genauso ausgesehen wahrscheinlich. Ja? Jesus war unsterblich. Aber er hat bewusst, wie in Philipper 2 steht, seine göttliche Macht entblößt. Er hat bewusst gesagt, ich verzichte jetzt auf meine Göttlichkeit und ich wähle den Tod. Wenn dir mal bewusst wird, also wir sagen, das können wir ja gar nicht machen. Ne? Wir haben ja den Tod nicht in der Macht. Das Leben haben wir nicht in der Macht, ja. Denken wir manchmal, dass wir das in der Macht haben. Ja? Aber das zerrinnt uns so durch die Hand. Sehen wir auch manchmal Menschen, dass man manchmal so sieht, was eine Krankheit aus einem Menschen machen kann, oder? Das ist für mich immer schlimm zu sehen. bin ja oft mit kranken Menschen zusammen und auch Menschen, die sterben. Das finde ich immer mit das Schlimmste. Manchmal so ein Mensch, der so hübsch im Leben war, ja, und dann gezeichnet vom Tod. Ne? Dann zerbricht alles. Menschen, die mal so eine Kerle waren, sind im Tod nur noch so ein kleines Säuschen innen. Mann, da denkst du auch, Herr Jesus, was ist hier los? Und dann freue ich mich so, dass der Herr sagt, das wird irgendwann mein Ende haben, in der Ewigkeit, kein Tod mehr. Und hier ist etwas Wichtiges, Fasten kann zu einer besseren Gesundheit verhelfen. Im dritten Buch von Johannes, Kapitel, also Vers 2, Johannesbrief, dritter Johannesbrief, Vers 2, da steht, lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie es auch von deiner Seele weiß. Der Johannes hatte auch schon damals ein bisschen Ahnung, das ist nicht immer so, aber oft so, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, ja. Und das wisst ihr auch selbst, wenn ihr ein bisschen gesünder euch lebt, dann ist das Leben gleich ganz anders, oder? Als wenn man so schwerfällig alles machen muss, ja. Und das ist hier schon da. Und ab und zu mal so die Ration zu ändern, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das dankt uns der Körper. Ich werde jetzt heute Abend keinen Vortrag noch halten über die Gesundheit. Da habe ich euch ein Buch empfohlen. Ja, wo Dr. Michalsen das Fasten, seine Wirkung auf den Körper sehr gut erklärt. Ich teile nicht seine esoterischen und ayurvedischen Ratschläge dort. Das nicht. Aber was der Mann im Zusammenhang nennt, was passiert mit dem Körper, wenn du regelmäßig fastest, genial. Das ist wirklich gewaltig. Und da können wir alle von lernen. Und das Letzte, Auswirkung eines wahren Fasten. Da gibt es eine Bibelstelle, die für mich die beste Bibelstelle ist, die wahres Fasten erklärt. Die steht im Alten Testament im Buch Jesaja, Kapitel 58, die Verse 6 bis 12. Da steht, nein, ein Fasten, das mir gefällt, ist so. Löst die Fesseln der Ungerechtigkeit, knotet die Jochstricke auf, gebt Misshandelten die Freiheit, schafft jede Art von Unterdrückung ab, ladet Hungernden an eurem Tisch, nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemand halbnackt und zerlumpt herumlaufen siehst, dann gib ihm etwas anzuziehen. Hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Und jetzt kommt es. Dann strahlt dein Licht wie die Morgenröte auf und deine Wunden heilen schnell. Dann zieht die Gerechtigkeit vor dir her und die Herrlichkeit Jahwes wird deine Nachhut sein. Wenn du dann zu Jahwe rufst, wird er dir Antwort geben. Wenn du um Hilfe schreist, wird er dir sagen, ja, hier bin ich. Wenn du aufhörst, andere zu unterdrücken, nicht verächtlich mit dem Finger zeigst und niemand mehr verleugnest, wenn du Hungernden das gibst, wonach du selbst Verlangen hast und so einen Darben, einen Hungernden satt machst, dann strahlt dein Licht in der Finsternis auf, die Nacht um dich wie der helle Tag. Dann wird Jahwe dich immer führen, auch im dürren Land macht er dich satt, gibt dir die nötige Kraft, dann wirst du wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Die uralten Trümmerstätten bauen deine Leute wieder auf, die Grundmauern der vergangenen Generation stellst du wieder her. Man wird dich den Maurer nennen, der die Lücken schließt, der Straßenzüge wieder bewohnbar macht. Das ist wahres Fasten. Wisst ihr, alle geistliche Übung deines Lebens, die nützen nichts. Kannst auch ab heute aufhören, wenn es darum geht, dass du der Strahlemann bist. Es geht nicht darum zu fasten und zu zeigen, was ich für ein großer, gewaltiger Christ bin. Oder um irgendwas zur Schau zu stellen. Das Bibelwissen, das Gott dir gibt. Hoffentlich wärst du jetzt kein geistlicher Angeber, dass du denkst, mit dir stirbt die Bibellehre aus. Alles, was Gott dir gibt, soll dazu dienen, dass Jesus verherrlicht wird. Und dass der andere Hilfe bekommt. Wenn Gott dir viel Geld gegeben hat, dann nicht dann, dass du dir noch die 10. Uhr kaufst und das 18. Auto und das 14. Haus, sondern dass du gibst. Wenn Gott dir eine Fähigkeit gegeben hat, der Seelsorge, dann mach es. Nimm dir Zeit für Menschen. Wenn Gott dir praktische Hilfen gegeben hat, dann mach es. Mach es aber nicht so, jetzt muss ich ja wieder sein. Bleib zu Hause. Nicht mit dieser Einstellung, egal was du machst. Ja, sondern mit einem liebenden Herzen. Wisst ihr, was wir am meisten brauchen in den Gemeinden auch, ist praktische Liebe. Wir reden alle klug rum, ja. Gibt so viele tolle Prediger, die sind 10-mal besser als ich, ja. Können alles auslegen, sämtliche Sprachen beherrschen sie und zu Hause leben sie wie der Satan. Alles nur fromme Schwätzer. Wisst ihr, unser Gradmesser, den kann uns unser Ehepartner sagen, unsere Kinder, unsere Nachbarn. Die können genau beurteilen, wie wir sind. Da fällt die Maske. Wenn ihr wissen wollt, ob ich wirklich ein Mann Gottes bin, dann müsst ihr nicht mich fragen. Müsst ihr meine Frau fragen, mein Sohn, meine Tochter, meine Schwestern und Brüder, die werden euch das dann bestätigen, ob sie sagen, ja, sonntags, so, da kann er schon gut reden da vorne, aber wenn du den von Montag bis Samstag im Alltag siehst, dann kriegst du einen Schock. Ich hoffe nicht, dass meine Geschwister und mein Schwiegervater, meine Schwiegereltern so über mich denken oder reden. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen glaube ich, dass auch diese Übung des Fastens an allererster Stelle dazu dienen muss, dass es um Jesus geht. Ich tue das nicht, um mich zur Schau zu stellen, sondern ich tue es, weil ich sage, Herr, du hast das in dein Wort angeordnet und ich möchte dir etwas zurückgeben. Wisst ihr, in der Heiligung weiterzukommen, bedeutet jetzt nicht, dass du alles das machst, um irgendwie ein gewaltiger Christ zu werden oder eine gewaltige Christin. Alles, was wir tun, sollen wir immer für ihn tun. Ich habe manchmal so Leute gehört, oh, heute ist ja wieder Chor, ich muss ja dahin. Bloß nicht zum Chor gehen, bleib bloß zu Hause. Heute ist Bibelstunde, heute bin ich auch noch dran. Ich muss mich wieder vorbereiten. Bitte nicht, bleib zu Hause. Heute ist Jugendstunde, muss ja auch wieder dahin. Auch nicht gehen, bleib zu Hause. Unsere Sprache muss sich ändern. Und vor allen Dingen hängt das mit unserem Herz an. Ab heute, nimm dir mal vor und rede mal so. Jesus, ich darf in die Jugendstunde. Ich darf aufbauen. Ich darf abbauen. Ich darf predigen. Ich darf Kaffee kochen, was auch immer. Ich darf es. Weißt du, du dienst nicht irgendeinem Wald- und Wiesengott. Du dienst den Herrn Jesus, vor dem eines Tages sich jedes Knie beugt. Satan und alle Dämonen fallen vor ihm nieder und müssen bekennen, er ist der Herr. Alle teuflischen und dämonischen Menschen, die auf diesen Erdboden und Planeten gelebt haben, die Gott beleidigt haben bis aufs Letzte, sie müssen auf ihre Knie fallen vor Jesus und müssen sagen, du bist der Herr, du bist der Herr. Als Johannes in einer Erscheinung den auferstandenen Herrn Jesus begegnet in Offenbarung 1, da fällt er ihn nicht um den Hals und sagt, Meister, schön mit dir zusammen zu sein. Da fällt er wie tot vor ihm nieder, weil er die Heiligkeit und das Licht Gottes, des Herrn Jesus, nicht aushalten konnte. Und Jesus legt die Hand auf ihn und sagt, lebe. Wir haben keine Ahnung, es ist nicht mehr der Herr am Kreuz, den man mit einer Dornkrone anspucken konnte, den man zusammenschlagen konnte. Das ist nicht mehr unser Herr Jesus. Unser Jesus ist der erhöhte Herr, vor dessen Angesicht seine Erscheinung durch den Hauch seines Mundes werde den Antichristen vernichten. Der muss noch nicht mal was sagen. Das steht in der Bibel nicht. Durch seine Gegenwart, durch seine Präsenz, durch den Hauch seines Mundes ist alles vorbei. Das ist dein Herr. Und deswegen ist es wichtig, Jesus wird nie unser Kumpel. Ich hoffe, wir leben in einer Christenheit, wo man auch sehr blasphemisch, gotteslästerlich Bücher schreibt und auch Bibeln gibt es, sogenannte Volksbibeln, die man verbrennen müsste, was blasphemisch ist. Das hat mit Gottes Wort gar nichts zu tun. Ja? Wir haben einen dreimal heiligen Gott. Was ich nicht verstehen kann, dass er mein Freund sein will, das will er. Wo ich sage, ja, du bist mein Herr, das weiß ich. Mir geht es wie Petrus. Kennt ihr diese Situation? Jesus kommt und will ihm die Füße waschen und der geht zurück. Das hätte ich auch gemacht. Oder wärst du stehen geblieben? Ich nicht. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, niemals wäschst du mir die Füße. Und Jesus sagt, doch, sonst bist du nicht mein Jünger. Sieh mal, wenn wir das verstehen, dann wird es eine Liebe sein. Je älter ich werde, und Karfreitag betrachte ich, dann geht es mir, mein Herzen, so, Herr Jesus, du hast so viel, alles für mich gegeben. Kann ich nicht irgendwas gut machen? Und das, was er mir jeden Karfreitag sagt, ist, ja, gib mir dein ganzes Herz. Und das will ich tun. Wenn du das auch in dein Gefühl hast, sagst du, ach Herr Jesus, was kann ich dir geben? An erster Stelle will er nicht dein Geld, deine Gaben, alles nicht. An erster Stelle will er nur dich haben. Und wenn du das begriffen hast als Christ, dann wird dein Heiligungsleben nicht so unnatürlich, so gesetzlich, so stolz, so hochmütig. Nein, dann wirst du geprägt, zerschlagen von Demut, dich freuen, dass du ihnen dienen darfst und dann übernimmst du die Dienste. Ja, ich möchte nur Gottes Handlanger sein, das langt mir. Ich möchte nur bei ihm bleiben. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du diesen Wunsch auch hast. Vielleicht hast du manche Probleme in deinem Leben, das möchte ich zum Schluss euch nochmal so mitgeben, bei diesem Fasten und bei diesen schwierigen Dingen. Ja? Vielleicht hast du manche Probleme in deinem Leben. Und dann bist du nicht alleine. Jeder ehrliche, aufrichtige Christ hat Sorgen bis hier oben. Ja? Aber nicht von Jesus weggehen, bitte. Lieber Bruder, liebe Schwester, vielleicht hast du dir vorgenommen, ich schmeiß das alles hin, ich gehe nicht mehr den Weg. Bitte mach das nicht. Bleibe einfach in seiner Nähe. Und sag, Herr, ich weiß, dass du mit mir, du hast ja jemand ausgesucht. Ich weiß, du bist allmächtig oder ob du mich formen kannst, das weiß ich nicht. Aber ich bleib bei dir. Lauf nie von Jesus weg. Bleib mit deinen ganzen Schwachheiten, Verrücktheiten bei ihm. Und sag, Herr, ich weiß nicht, wo ich hin kann. Keiner würde mich aufnehmen. Keiner kann mich verändern, nur du. Ich weiß, dass ich dir oft Probleme mache. Aber ich bin so, Herr. Mir tut das manchmal selbst leid, was ich dir antue. Aber ich sag's dir offen, weil ich dich liebe. Mich nervt das selbst, dass ich so oft dir aus der Schule laufe. Manchmal könnte ich mich selbst ohrfeigen, dass ich so dumm bin und an dir vorbeigehe. Und dann sagt Jesus einfach nur, komm. Ehrlich, komm. Wie denn, Herr? So wie du bist. Nimm dieses Bild mit von dem verlorenen Sohn. Der hat nicht unbedingt nett gerochen, als der kam. Glaubt es mir, der war bei den Schweinen. Der war zerschlagen vom Leben. Und wisst ihr, was das Großartige ist? Als er sagt, ich habe gesündigt, ja, der Vater nimmt ihn so, wie er ist, im Arm und küsst ihn. Das ist Liebe. Liebe, die einfach jemanden aufnimmt, kaputt, nicht liebenswert eigentlich. Ich hätte gesagt, Junge, wasch dich erstmal und dann können wir beide nochmal reden. Nein, wisst ihr, Liebe lässt sich nicht aufhalten. Sie muss handeln. Und in der Bibel steht dann dieses wunderbare Spruch von Ferne, als der verlorene Sohn zurückkommt, da steht in der Bibel, und von Ferne sah ihn der Vater. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass der Vater jeden Tag geguckt hat, wo ist mein Sohn? Er war jeden Tag an dieser Pforte von oben, vielleicht auf dem Berg, und hat geguckt, wann kommt mein Junge? Und als er dann gekommen ist, kann ich mir vorstellen, dass sein Herz gebrochen war, als er sieht, wie sieht mein Junge aus? Der war so egal, wie sieht er aus, was hat die Sünde mit ihm gemacht? Ja, aber als er dann kommt, umarmt er ihn. Keine harte Rede. Hast mich beleidigt mit deinem Leben oder so. Nein, der Junge hat gesagt, vergib mir, Vater, ich bin nicht mehr würdig dein. Und er sagt, Junge, komm doch einfach her. Dieser Gott ist dein Gott. Dieser Vater dort im Gleichnis ist der himmlische Vater. Das sagt nicht ich, das sagt Jesus. Und er ist dein Vater. Merk dir das. Dein Vater wartet auf dich mit offenen Armen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Wenn wir können, stehen wir dazu auf. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du genau so bist. Stehst mit offenen Armen vor uns auch heute. Siehst uns, wie wir uns abmühen und quälen. Wir stehen dir alle so auf dem Weg, auch ich. So manches Mal ärgern wir uns als Christen, dass wir genau wüssten, jetzt müssten wir dir vertrauen und tun es trotzdem nicht. Herr, wir wissen manchmal so viel aus deinem Wort, können Zusammenhänge erklären und dann kommt der Alltag. Und dann versagen wir so jämmerlich. Aber ich danke dir, dass du gekommen bist für Sünder. Ich bin ein Sünder, Herr. Und ich danke dir, dass du für die Kranken gekommen bist. Ich bin krank. Und wir dürfen so, wie wir sind, zu dir kommen. Und du kommst mit uns zurecht. Du weißt, was uns momentan quält. Du siehst jetzt in jedes Herz hier drinnen. Wir sind wie ein Buch vor dir aufgeschlagen. Du siehst Wünsche, die wir haben, für die wir schon lange beten und die scheinbar überhaupt nicht umgesetzt werden von dir. Du siehst, dass hier mancher vielleicht drin ist, der sein Glaubensleben an den Nagel hängen will, der verzweifelt ist, dich nicht mehr sieht, dich nicht mehr versteht. Vater, begegne du ihn. so wie du dem verlorenen Sohn begegnet bist. Und lass uns nie zu stolz werden, so zu reagieren wie der verlorene Sohn. Sünde nicht schönreden, nicht uns Ausreden suchen, sondern diese Worte von Herzen bekennen, ich habe gesündigt. Das fällt uns so schwer. Möge der Heilige Geist uns verändern. Herr Jesus, wir möchten so werden wie du. Wir möchten hier auf Erden so leben, dass der Vater sich 24 Stunden und du dich erfreuen kannst an unserem Leben. Da sind wir noch ganz weit weg von, aber es ist unser Ziel und Wunsch. Fang du nicht morgen an, auch nicht später, hier und jetzt. Deswegen möchten wir unser Leben ganz neu in deine Hand geben. Herr Jesus, übernimm du unser ganzes Leben neu. Handle du mit uns, mach mit uns, was du willst. Aber sei du der Herr, bestimm unser Leben, verändere uns. Wir brauchen das und wir brauchen dich und wir lieben dich. Und wir möchten nie mehr ohne dich sein. Danke, Herr, dass du größer bist als unser Herz, das uns oft so anklagt. Amen.